Ihr Lieben, es gibt wieder diesen einen Vers in der Schrift, wo es in Johannes 17 heißt, und Jesus wird hier zitiert, wie er betet: Ich bitte aber für sie, die du mir gegeben hast, damit sie was sein? Eins sein, wie wir eins sind. Damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Das sind die Worte aus dem sogenannten hohepriesterlichen Gebet Jesu. Und Ellen White schreibt dazu, dass mit diesen Worten Jesus die Gemeinde in die Obhut des Vaters übergeben hat, kurz bevor er aus dieser Welt geschieden ist, für circa 2000 Jahre. Und was war hier Jesu Anliegen? Wir haben es gelesen, sein Anliegen war, hätte er nicht für andere Dinge beten können, aber es war die Einheit von Gottes Gemeinde. Und könnte es sein, die Ewigkeit wird es mal offenbaren, dass Jesus, der die Jahrhunderte überblickt hat, und zwar jedes Detail bis in die kleinsten Facetten überblicken konnte, dass er, als er dieses Gebet gesprochen hat, an die Zeit von 1888 gedacht hat, weil ihm bewusst war, dass die fehlende Einheit am Ende des 19. Jahrhunderts imstande wäre, den Weltzeitlauf zu verlängern und sein Kommen nach 2000 Jahren zu verzögern? Kann Jesus so weit denken? Kann Gott all diese Dinge so überblicken? Ihr Lieben, dies ist die Geschichte vom Streit unter Adventisten um 1888, was zur Folge hatte, dass der Weltzeitlauf verlängert werden sollte. Der zweite Vortrag heißt am Vorabend zu Minneapolis: Streit über das Gesetz in Galater, als gäbe es nichts Wichtigeres. Und letztlich hat jeder Konflikt seine Vorgeschichte. Wir sehen häufig nur die Spitze des Eisberges, aber es geht viel tiefer. Diese Welt heute kann nur verstanden werden durch seine Vorgeschichte. Und was ist die Vorgeschichte dieser Welt? Der Streit, der im Himmel entbrannt ist. Auch Minneapolis kann nur verstanden werden durch seine Vorgeschichte. Und was ist die Vorgeschichte? Das ist das Gesetz in Galater 3. Und es gibt hier zwei Standpunkte. Wir wollen zuerst die Partei Nummer 1 hören. Und hier vor allem war es George Butler, Generalkonferenzpräsident, der diesen ersten Standpunkt vertreten hat. Und er sagt: Ich bin der Überzeugung, dass der Großteil unserer Leute und Prediger die Ansicht vertritt, dass das, darum ging's, das hinzugefügte Gesetz das System beschreibt, welches auf Christus hinweist. Und genau dieses Gesetz, welches hier von dem Apostel in Galater betrachtet wird, ist, kurz und knapp, das Zeremonialgesetz. Das heißt, hinzugefügt nach Butler war dieses Zeremonialgesetz, weil es ja später, zeitlich nach Gabe, nach Offenbarung der 10 Gebote kam. Gottes Sittengesetz, die 10 Gebote, existierten zuerst. Sie existierten immer schon. Sie waren sozusagen das erste, das vorherige Gesetz. Aber dann durch den Sündenfall wurde ein Zeremonialgesetz nötig. Und damit war es das hinzugefügte Gesetz, wovon doch Paulus laut Butler auch spricht. Das heißt, es weist und beschreibt die Riten, die Zeremonien, die Handlungen, die auf den Erlöser hindeuten, der ja nötig war durch den Sündenfall. Und alle Lämmer, die geschlachtet wurden, haben genau auf diesen Christus, der am Kreuz geopfert werden sollte, hingewiesen. Das heißt, durch die Übertretung der Gebote in Eden musste das erste Tier sterben. Wir haben gestern bereits darüber gesprochen. Und Adam und Eva wurden Felle als Gewand von Gott gegeben. Und später wurde das, was hier begonnen wurde in Eden durch Gott, dann aber genauer ausformuliert. Und genau das war das sogenannte Zeremonialgesetz. Und diese Gesetze haben belehrenden Charakter, weil sie ein Vorausblick auf das Leben und den Tod Jesu sind. Wir lesen weiter: Ein vorheriges Gesetz existierte, welches übertreten wurde. Das hinzugefügte Gesetz hingegen sollte eine vorübergehende Abhilfe bereitstellen, bis der Same, also Christus, käme. Diese Sprache, sagt Butler hier, erlaubt keine Anwendung auf das moralische Gesetz. Es ist auf das Zeremonialgesetz anzuwenden. Es spielt dabei keine Rolle, ob es am Berg Sinai hinzugefügt wurde oder alsbald, nachdem die ersten Menschen im Garten Eden sündigten. Es ist unverkennbar, dass es nicht das moralische Gesetz gewesen sein kann, das auf diese Weise aufgrund der Übertretung hinzugefügt wurde, sondern es kann sich dabei nur um das zeremonielle System handeln. Butlers Sicht, er hatte, wenn man so möchte, menschlich gesehen die oberste Position in der Gemeinde. Wir sehen es so, er war der oberste Diener, hatte die meiste Last. Aber seine Sicht war Allgemeinwissen damals. Es war die offizielle Sicht der Adventisten, wenn es eine offizielle Sicht gab. Und es wäre unklug gewesen, ihm zu widersprechen. Außer man würde einen Streit anzetteln wollen. Aber manchmal kannst du aufgrund deines Gewissens nicht anders. Und genau das tat Wegener. Im Sommer 1884 schrieb er 10 Artikel. Statt ein Artikel schreibt er mal gleich 10 Artikel über das Gesetz und das Evangelium. Und seine Behauptung in diesem Jahr war allen Ernstes, das Gesetz im Galaterbrief beschreibt die 10 Gebote. Und politisch war das inkorrekt. Er hat dem Establishment, wenn man so möchte, widersprochen. Und er sagt, einige nehmen an, dass sich das dritte Kapitel, schön ausgedrückt, einige, das dritte Kapitel in Galater auf das Zeremonialgesetz bezieht. Es sei hier nun nicht verkehrt, kurz zu zeigen, warum es unmöglich ist, dass das Zeremonialgesetz der Gegenstand dieses Kapitels ist. Schon hier sehen wir, er hatte Manieren. Er hat es schön ausgedrückt. Er hat niemanden angegriffen. Er hat es höflich formuliert. Der Ton macht die Musik. Und jetzt fängt er an. Erstes Argument. Paulus sagt, es ist jetzt etwas theologisch. Gestattet mir ein paar Minuten mit Theologie, okay? Paulus sagt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Da ist das Gesetz. Indem er ein Fluch wurde um unsretwillen. Und jetzt deutet er das und sagt, nun gab es aber nichts in den Bestimmungen des Zeremonialgesetzes, durch das irgendjemand hätte verflucht werden können. Verdammung konnte nur durch die Übertretung der 10 Gebote herrühren. Das heißt, der Fluch konnte nur herrühren bei Übertretung des Sittengesetzes. Also musste Paulus das Sittengesetz meinen. Und im Zeremonialgesetz, das war ja die allgemeine Ansicht, gab es nichts, was ein Fluch hätte mit sich bringen können. Dann sein zweites Argument weiter heißt es, dass die Schrift alles unter die Sünde zusammengeschlossen hat. Nur das moralische Gesetz konnte die Menschen unter die Sünde zusammenschließen. Und jetzt die Begründung, es gab nichts in den Riten und Zeremonien des levitischen Gesetzes, das den Menschen hätte zeigen können, dass sie Sünder sind. Also es wäre Aufgabe des Sittengesetzes, den Menschen beim Spiegel in die Gebote als Sünder zu entlarven. Das Zeremonialgesetz war nie ein Spiegel für unseren Charakter. Es wäre unfähig dazu, uns unsere Sündhaftigkeit aufzuzeigen. Die Aufgabe des Zeremonialgesetzes nach Wegener war vielmehr, ein Heilmittel anzubieten für die Sünde und für den Sünder und auf Christus, wie beschrieben, hinzuweisen. Sein drittes Argument überspringen wir und kommen wir zu seinem vierten Argument, wo er auf diesen Aspekt des Zuchtmeisters, wovon Paulus spricht, eingeht. So ist das Gesetz unser Zuchtmeister gewesen auf Christus hin, damit wir durch den Glauben gerecht würden. Es ist unmöglich, sagt Wegener nun, dass uns dieser Vers auf das Zeremonialgesetz verweist. Der Vers sagt aus, dass das Gesetz uns zu Christus bringt. Wir haben gesehen, dass das moralische Gesetz dies tut, da es den überführten Sünder keine Ruhe lässt, bis er zu Christus flieht. Das Zeremonialgesetz hingegen hat noch niemanden, sagt er, zu Christus geführt. Das heißt, damit summa summarum, das Gesetz in Galater müsste das Sittengesetz sein. Denn nur das Sittengesetz zeigt dem Sünder seine Sünde auf und appelliert, das sagt er hier, an sein Gewissen und treibt uns dadurch in die Fänge, in die Arme Jesu. Das Zeremonialgesetz hingegen war lediglich ein Mittel, durch das solche, die bereits an Christus als den, der für die Sünden geopfert werden sollte, glaubten, ihren Glauben an ihn ausdrücken konnten. Die Reihenfolge war zuerst das moralische Gesetz, um von der Sünde zu überzeugen und das Bedürfnis nach Christus zu zeigen und dann die Riten und Zeremonien, um den Glauben, den sie bereits hatten, lebendig zu halten. So hat er die Dinge geordnet. Jetzt ist die große Frage, wer hatte Recht in Battle Creek und die große Debatte entbrannte. Interessanterweise Ellen White würde schreiben, eines Tages, dass, sofern Gottes Volk die Gebote über die Jahrhunderte bewahrt hätte, wäre nie eine Beschneidung nötig gewesen. Viele fragen sich heute, warum mussten all diese Jungen beschnitten werden? Uns ist offenbart, das war gar nicht Gottes Plan A, das ist zu Gottes Plan B geworden, weil die Gebote nicht bewahrt wurden. Nie eine Beschneidung wäre auch bei nur einem Säugling erfolgt. Sie schreibt, wenn die Gebote bewahrt worden wären, wären keine 400 Jahre Knechtschaft in Ägypten, das war der Plan B, das war nicht Gottes Plan A, nötig gewesen. Und sie schreibt, dann wäre es nie zu einer Verkündigung der Gebote auf dem Sinai gekommen. In diesem Sinne hätte vielleicht Wegener doch recht haben können, dass in diesem Sinne die Gebote, die 10 Gebote hinzugefügt worden sind als Gottes Plan B, weil sich Gottes Plan A nicht erfüllen sollte, aufgrund unseres Abfalls, unserer Israels Untreue. Aber für Argumente war es jetzt bereits zu spät. Denn die adventistische Leitung war erregt. Sie sah eine große Gefahr und hier vor allem Butler und Smith. Das sind 2 Namen, die uns häufiger jetzt begegnen werden. Hier war George Butler, er war Präsident der Generalkonferenz. Er hatte die größte Last und das höchste Amt. Und auf der anderen Seite war Uriah Smith. Er war Redakteur der adventistischen Zeitschrift des Reviews und würde darüber Einfluss auf die Glieder nehmen können. Und Butler und Smith sahen diese Sicht sowieso nicht nur als falsch, sondern längst als überholt. Denn früher glaubten die Adventgläubigen so. Das war ja gängiger protestantischer Glaube. Und die Adventisten, die Adventgläubigen, kamen ja aus diesen protestantischen Gemeinden. Aber dann in den 1860ern, den 1870ern, änderten die Adventisten ihre Sicht und nahmen nun Distanz zu den Protestanten ein. Denn die Protestanten sagten auch, das Gesetz in Galater sind die 10 Gebote, und zwar so wie Wegener. Aber sie gingen einen Schritt weiter und sagten nun, naja, schaut euch an, was Paulus schreibt über diese Gebote. Sie sind am Kreuz abgeschafft worden, weil Christus sie erfüllt hat. Wir stehen damit nicht mehr unter dem Gesetz. Das ist das, was die Protestanten daraus gemacht haben. Und deswegen hat doch Paulus, so die Protestanten, geschrieben, dass wir nicht länger unter dem Zuchtmeister stehen. Nun aber mussten die Adventisten über die Jahrzehnte auf Distanz mit dieser Lehre gehen. Denn ihr Glaube war ja, dass die Gebote sehr wohl gültig sind und dass sie der Maßstab im Gericht sind und dass sie Bestandteil der ersten Engelsbotschaft sind und dass auch der Sabbat gültig ist. Er ist Teil der Gebote und er kommt sogar in der 3. Engelsbotschaft vor und wird die letzte Prüfung dieser Weltgeschichte inkludieren und offenbaren. Und danach war diese Lehre der Protestanten unbiblisch Nummer 1 und überholt Nummer 2. Doch nun würde diese Lehre erneut aus den eigenen Reihen aufkommen und hervorkommen. War nun Wegeners Ansinnen zu behaupten, dass die Gebote erfüllt worden sind und wir deswegen frei sind, die Gebote zu übertreten? War das ihr Ansinnen? Die Leiter befürchteten einen großen Glaubensabfall und befürchteten, dass es zu einer Verunreinigung ihres Lehrgebäudes kommen würde. Und sahen darin eine gefährliche Theologie. Das heißt, Wegener und auch Jones, der die gleiche Ansicht vertrat, würden letztlich dem Feind in die Karten spielen. Und dies vor allem zu einer Unzeit, denn die Zeit passte überhaupt nicht. Denn die USA arbeiteten in diesen Jahren bereits an einem Sonntagsgesetz. Und in einigen Bundesstaaten waren die Adventisten bereits zu Verfolgten geworden. Warum? Weil sie die Sonntagshaltung übertreten hatten, die per Gesetz jedem aufgezwungen wurde. Beispielsweise in Arkansas oder in Tennessee. Das heißt, bald würde der letzte Test über die Welt rollen. Der würde die Gebote mit beinhalten, den Sabbat mit beinhalten. Und jeder würde bestraft werden vom Gesetz des Staates, wer diese Gebote übertritt, und man würde einfordern, den Sonntag zu halten, den falschen Ruhetag, Und jetzt kommen Jones und Wegener und verbreiten diese Lehren, diese Ketzereien, diese Irrlehren über die andere adventistische Zeitschrift des Seins. Was ist hier nur los? Dein Mann, ältester Smith, Ken Wright, ich und viele andere vertreten diese Ansicht. Nachdem wir sahen, dass keine Einstimmigkeit der Meinungen in dieser Angelegenheit vorherrschte, sahen wir es aber dennoch als angemessen, das Schweigen, sagt Butler, zu bewahren. Als wir aber bemerkten, dass die andere Sicht, die nur von einer Minderheit vertreten wird, so energisch unter den Studenten und unseren Colleges vorangetrieben wird und auch noch im Science in alle Welt getragen wird, muss ich zugeben, dass mich dies nicht sehr erfreute. Zudem sah Butler diese Debatte längst geklärt. Warum? Denn er sagt weiter, Ellen, ich habe gehört, dass du Licht über das hinzugefügte Gesetz erhalten hast. Danach soll es sich auf das Opfersystem beziehen und nicht auf das moralische Gesetz. Ich meine, dass diese Debatte beendet werden muss. Ich denke, dass es eine sehr bittere Pille sein würde, wenn die leitenden Brüder sehen müssten, dass gelehrt werden würde, dass das Gesetz, das aufgrund der Übertretung hinzugefügt wurde, das moralische Gesetz ist. Butler nimmt hier Bezug auf einen Brief von Ellen, den sie viele Jahre vorher geschrieben hat. Und der Adressat dieses Briefes von Ellen war der Vater von Wegener. Und schon damals kam nämlich die Debatte auf über das Gesetz im Galaterbrief. Und dieser Brief von Ellen von vor vielen Jahren sollte diese Angelegenheit eigentlich schon längst geklärt haben. Und ja, richtig, Ellen erinnerte sich, dass sie mal diesen Brief geschrieben hatte, also er existierte. Und nach ihrer Meinung sollte dieser Brief, den sie geschrieben hat, an Wegeners Vater gesagt haben, dass seine Sicht inkorrekt sei. Und zwar seine Sicht über das Gesetz in Galater. Aber sie war sich nicht mehr sicher, ob das wirklich so war, ob sie das geschrieben hatte. Und auch den Brief konnte sie nicht mehr auffinden. Butlers Brief war jetzt aber zumindest für Ellen Anlass, sich an Jones und Wegener zu wenden. Und zwar, um sie zur Zurückhaltung zu bitten und die Unterschiede nicht unnötig hervorzuheben. Das Problem ist, dieser Brief hat Jones und Wegener nie erreicht. Er ist bis auf den heutigen Tag verschwunden. Also würden Jones und Wegener einfach weitermachen, so wie sie es für richtig hielten. Wir schreiben nun bereits das Jahr 1886. Wir befinden uns im Sommer. Und nun würde Wegener, der hat den Brief nie bekommen, seine Serie neunteilig im Science über den Galaterbrief veröffentlichen. Er würde sozusagen Öl ins Feuer gießen. Und er würde vor allem Bezug nehmen auf Galater 3, wo es um dieses Gesetz geht, und seinen Standpunkt bekräftigen. Für Butler waren diese Artikel eine Kampfansage. Und jetzt schrieb Butler Ellen erneut, weil er von ihr noch keine Antwort erhalten hatte. Sie hatte ja nur Jones und Wegener geschrieben. Und Butler schreibt über diesen Artikel im Science, die Position, die eingenommen wurde, verursacht viel Unruhe und erzeugt einen Geist der Diskussion und des Streits. Ich habe mich sehr ruhig verhalten und auch nur mit einigen wenigen leitenden Brüdern darüber gesprochen, sagt er. Aber nun ist das Thema in der Öffentlichkeit breit getreten. Für ihn war dieses Thema eine Sonderlehre. Und dann erklärt er, wie er jetzt weiter vorgehen würde in dieser Angelegenheit. Bisher, schreibt er an Ellen, habe ich mich zurückgehalten und nicht über das Buch Galater geschrieben. Doch nun, nachdem die Dinge diesen Verlauf genommen haben, glaube ich, dass die Zeit gekommen ist, die Angelegenheit ein für alle Mal zu klären. Wenn man solche Zeilen liest, muss man Angst bekommen. Es scheint mir, dass die wahre Sicht bisher nicht in vollem Maße abgedruckt wurde. Daher, schreibt er weiter, fühle ich mich gedrungen, mich dieser Frage anzunehmen und eine kurze Erläuterung über das Buch Galater zu verfassen. Ihr Lieben, seht ihr, wie sich der Konflikt zugespitzt hat? Der Konflikt, den keiner haben wollte? Niemand wollte diesen Streit haben, aber plötzlich war er da. Plötzlich war dieser Flächenbrand in Battle Creek. Und irgendwie waren alle involviert. Und irgendwie sind diese beiden Parteien, diese beiden Fraktionen entstanden. Und man konnte diesen Streit nicht mehr einfangen. Er war unaufhaltbar. Ihr Lieben, warum konnte der Brief nicht aufgefunden werden? Warum ging auch der Brief an Jones und Wegener verloren? Wie wäre der Geschichtsverlauf gewesen, wenn der Brief Nummer 1 an Wegeners Vater und der Brief Nummer 2 an Jones und Wegener, wenn sie nicht verloren gegangen wären und wenn sie ihren Adressaten, der letzte Brief, erreicht hätte? Wie wäre dann die Geschichte verlaufen? Die Ewigkeit wird es einmal beantworten. Christus wird es uns einmal zeigen. Und zwar die Frage, was hätte sein können? What might have been? Und diese Frage, was hätte sein können, wie hätte die Geschichte verlaufen können, könnte Gott für alle Epochen beantworten, wenn wir den geraden Weg, den engen Weg gegangen wären. Aber einmal hat Gott gesagt, okay, einmal hebe ich es mir nicht für die Ewigkeit auf, ich beantworte euch einmal, zumindest zu einer Jahreszahl, was hätte sein können. Und diese Jahreszahl lautet 1901. Denn im Jahre 1901 fand eine Generalkonferenz, eine andere Generalkonferenz statt. Und Ellen hat im Jahre 1903, als sie niederschreiben wollte, was da eigentlich ausgeblieben ist und wie sie es hätte entwickeln können, auf einmal eine Vision von Gott bekommen. Und in der Vision, als sie über diese GK am Schreiben war, sah sie, wie die Brüder aufeinander zugehen während der Generalkonferenz und sich einander ihre Sünden, wo sie einander gefehlt haben, wo sie gegeneinander schlecht gesprochen haben, wo ihnen die Liebe einander gegenüber gefehlt hat, sah sie in dieser Vision, wie sie diese Dinge, die sie bisher im zwischenmenschlichen Bereich falsch gemacht haben, wie sie diese Dinge korrigiert haben. Und wo der eine Bruder zum nächsten geht und sagt, ich habe keine Liebe für dich gehabt. Der andere zum nächsten, ich habe schlecht über dich gesprochen. Der nächste zum anderen Bruder sagt, bitte vergib mir für das, wie ich dich all die Jahre behandelt habe. Ellen sah dann, dass keiner zu stolz war für Bekenntnisse. Und sie sagt, das hätte zur größten Erweckung seit Pfingsten geführt. Gott nimmt ein Jahr und offenbart uns, wie die Geschichte verlaufen wäre, wenn wir es mal nach Gottes Gnaden unter Einfluss seines Geistes richtig gemacht hätten. Und sie schreibt dann, der Herr wäre zu ihren Lebzeiten gekommen. Ihr Lieben, glauben wir diese Dinge? Oder hat sich Ellen mal diese Dinge ausgedacht? Am Ende der Vision, sie dachte, es wäre real, was sie gerade erlebt hat, als sie das Bewusstsein verloren hat. Dann auf einmal wacht sie auf aus der Vision und ein Engel ist an ihrer Seite und sagt ihr, Ellen, so hätte es sein können. Und Ellen, wie bitte, ist das nicht geschehen auf der GK 1901? Nein, das war der Plan des Himmels. Aber der Stolz der Brüder hat es verhindert. Es ist nicht die Realität. Und eine unglaubliche Trauer kam über sie. Und der Engel sagte, darauf hatte Gott gewartet, dass es im zwischenmenschlichen Bereich korrigiert werden würde und sagte weiter, aber es gab kein Aufeinanderzukommen. Kann es sein, dass Gott diese Dinge wichtig sind, das Zwischenmenschliche und dass wir bereit sind, Dinge, wo wir erkennen, dass wir falsch gehandelt haben, auch bereit sind zu korrigieren, uns zu entschuldigen? Wie wäre 1888 verlaufen, wenn sie über 1888 eine Vision, what might have been, wie hätte es sein können, erhalten hätte. Und wir können es uns schon etwas denken, aber sie hat keine Vision bekommen. Gott wird dieses Mal in der Ewigkeit für jede Zeitepoche, wie hätte es verlaufen können, beantworten. Aber nun, nichtsdestotrotz, die Adventisten spürten die Spannung in der Luft. Und jedem war klar, sie lebten in der Endzeit. Das nationale Sonntagsgesetz war bereits in Planung. Das war laufendes Gesprächsthema in allen Artikeln, in den Predigten, in den Lektionen, unter den Geschwistern. Und das Weltende war für jeden greifbar. Jeder erwartete das Weltende in ihrer Zeit, weil sie die Zeichen der Zeit sahen. Und sie wussten, dass sie an der Grenze zu Kanaan stehen würden. Es nicht mehr lange dauern würde und sie bald eintreten könnten durch die Perlentore des himmlischen Jerusalems. Aber niemand hätte damit gerechnet, dass dieser eine kleine Streit über Nebensächlichkeiten ihnen die Perlentore für über ein Jahrhundert verschließen sollte und sie als Gefangene in einer Welt weiterhin gefangen halten sollte. Und Butler hielt sein Versprechen. Was hat er versprochen? Eine kleine Erläuterung, eine kurze Erläuterung. Also verfasste er eine 85 Seiten starke Erläuterung über das Gesetz in Galater. Und der Titel war genauso lang. Das Gesetz im Buch der Galater, spricht es über das moralische Gesetz oder über die Gesetze, die für die Juden gedacht waren. Er verteilte die Literatur auf der GK 1886. Es wäre die Gegenschrift zu Jones und Wegener. Und weitere Schritte, die der Stier einleiten sollte, erlaubt mir diesen Vergleich, war die Untersagung von Publikationen mit zweifelhaften Ansichten, Ansichten von Minderheiten, die aus seiner Sicht gefährliche Ansichten wären. Das heißt, neue Ansichten bedürften erst der Zulassung, und zwar von den leitenden Brüdern. Willie White sah das kritisch. Hat es sowas jemals gegeben? Von Beginn an hatte ich den Eindruck, dass einige die Absicht hegten, die Ältesten Wegener und Jones ungehört verurteilen zu wollen. Ich bin absolut davon überzeugt, dass einige Dinge, die sie lehren und die von anderen kritisch gesehen werden, wie bitte, wahr sind. Könnte das sein? Auch Ellen war in Sorge. So heißt es, was meinst du, wie ich mich fühle, wenn ich sehen muss, dass unsere beiden führenden Zeitschriften sich im Streit befinden? Sie sind eins und müssen eins bleiben, die Leute vorbereiten, um am Tag des Herrn bestehen zu können. Ellen schreibt jetzt Jones und Wegener erneut einen zweiten Brief. Hoffentlich kommt dieser zweite Brief an und würde von Jones und Wegener auch gelesen werden können. Und diesmal sollte er ankommen. Und Ellen würde an Wegener schreiben, gerade in unserer Zeit sollte alles dahingehend getan werden, dass die Unterschiede nicht hervorgehoben werden. Diese jungen Männer sind allzu selbstsicher und viel zu unbedacht. Sie wählt ziemlich starke Worte, oder? Wie würdest du mit solchen Worten umgehen? Selbst wenn du völlig davon überzeugt bist, dass deine Ansichten und Lehren stimmig sind, schreibt sie weiter, zeigst du keine Weisheit, wenn du diese Unterschiede hervorhebst. Selbst wenn sie im Besitz der Wahrheit wären, sollten die Unterschiede nicht unnötig hervorgehoben werden. Ich zögere nicht, dir mitzuteilen, dass du einen Fehler gemacht hast. Du hast den Weg verlassen, den Gott vorgesehen hat, und nur Unheil wird die Folge sein. Was dieses Unheil wird, werden wir die nächsten Vorträge genauer beschreiben. Dies wird Folgen nach sich ziehen von denen, wie bitte du nicht geträumt hast. Wegener und Jones würden wirklich nicht davon geträumt haben können, was dieser Streit auslösen würde. Was meinen sie bloß? Worauf spielt sie an? Die nächsten Jahre werden es zeigen. Auch mein Mann, schreibt sie weiter, hatte einige Ansichten, die von den Ansichten seiner Brüder abwichen. Mir wurde gezeigt, dass, obwohl diese Ansichten wahr waren, wie bitte? Obwohl sie wahr waren, Gott nicht beabsichtigte, dass diese Lehren in den Vordergrund gerückt würden. Das heißt mit anderen Worten, keinen unnötigen Streit anzetteln in der Gemeinde. Gestern war es so, was haben wir gelesen? Wenn Gott beabsichtigt zu wirken, immer dann, wenn Gott beabsichtigt zu wirken, was wird Satan dann machen? Einen Streit über Nebensächlichkeiten entfesseln. Und genau das erfüllte sich hier, vor ihren Augen. Hatten sie geistliche Augensalbe, das zu durchschauen? Oder waren sie alle in diesem Streit, in diesem Konflikt mit involviert? Und ihnen fehlte der nötige Abstand, um zu sehen, was passiert hier eigentlich gerade? Wir lassen uns alle in diesen Tsunami hineinreißen und wir kommen da nicht mehr raus. Die Einheit wäre wichtig, Aber nicht jede Wahrheit ist es wert, diese Einheit aufzugeben. Das ziehen wir da draus. Spekulative Ideen sagt, sie sollten nicht aufgewühlt werden, da es einige Gemüter gibt, da es eigenartige Gemüter gibt, die dann über diesen einen Punkt streiten. Auf welchen Themen verweilst du, die vielleicht Gott gar nicht so in den Vordergrund gehoben haben möchte, weil sie zum Streit führen würden? Und sie schreibt weiter über das Wunder der Erlösung. Wie bitte? Wird zu wenig verweilt. Wir stehen in der Gefahr, dass unsere Predigten und Artikel so sind wie das Opfer, das Kain darbrachte, nämlich frei von Christus. Und jetzt der Punkt, du bekommst diesen Brief. Ein Bruder, eine Schwester kommt zu dir. Dein Arbeitskollege, dein Chef, deine Frau, dein Mann kommt zu dir und äußert Kritik. Wie gehst du mit der Kritik um? Und der wahre Charakter zeigt sich nicht auf der Kanzel. Er zeigt sich häufig noch nicht mal in der Gemeinde. Er zeigt sich nicht bei einer gelegentlichen Begegnung. Der wahre Charakter ist vor allem dann erkennbar, wenn du mit Kritik konfrontiert wirst. Wie würden Jones und Wegener jetzt reagieren? Diesmal kam der Brief an. Und ihr Lieben, wir haben hier viel gekürzt. Von den 100%, die der Referent gelesen hat, weil man müsste alles lesen, um zu wissen, in welche Richtung zeigt es, sind in diesen 11 Vorträgen vielleicht 5% übrig geblieben. Aber man müsste alles lesen, um wirklich Bescheid zu wissen. Und auch zu wissen, welche 5% soll man auswählen, muss man auch alles lesen. Und damit man auch sieht, in welche Richtung es zeigt. Und deswegen ist alles letztlich ein Ultrakonzentrat. Das Konzentrat vom Konzentrat, was euch da geboten wird. Aber jetzt möchte ich euch die Reaktion, und von allem, was ich gelesen habe, ist das vermutlich das, was mich am meisten bewegt hat. Möchte ich euch die Reaktion von Jones und Wegener auf diese Kritik fast ungefiltert und ungekürzt vorstellen. Liebe Schwester Wilder, so fängt es immer an, aber wie geht es dann weiter? Dein Brief an mich und Bruder Wegener hat mich vor 3 Tagen erreicht. Ich habe ihn aufmerksam 3 oder 4 Mal gelesen und habe ihn nun auch zu ihm geschickt, also an Wegener. Was mich betrifft, möchte ich Gott für seine Güte danken, dass er mir aufzeigt, wo ich mich falsch verhalten habe und möchte alles daran setzen, von dem Zeugnis zu profitieren. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, dass ich einen Anteil daran hatte, Spaltung oder Schaden in der Sache Gottes zu verursachen. Jones bedankt sich bei Ellen für die Kritik. Wann hast du dich das letzte Mal bei deinem Gegenüber bedankt für die Kritik? Ist es nicht so, dass fast immer, wenn Kritik geäußert wird, die Stimmung kippt und man sich irgendwie unwohl fühlt? Sind wir so sehr immun geworden gegen Kritik? Sind wir so verweichlicht über die Jahrhunderte, dass wir keine Kritik mehr vertragen? Sind wir alle so empfindlich geworden, dass sofort das Kartenhaus, was wir aufgebaut haben, die Fassade, die wir hochgezogen haben, dass sie in sich hineinstürzt wie ein heißer Luftballon? Hast du dich jemals bei jemandem, der zu dir kam, bedankt für Kritik? Häufig ist doch derjenige, der zu dir kommt, das ist Mut, es bedarf viel Selbstüberwindung. Ein paar Dutzend weitere haben so gedacht, wie der eine, der den Mut hat, zu dir zu kommen. Und jetzt kriegt er noch dein Ärger ab, weil er sich hat von Gott bewegen lassen, zu dir zu gehen. Und alle anderen bleiben schön außen vor, nur weil sie nicht gekommen sind. Es tut mir leid, dass du so enttäuscht wurdest. Und ich kann versichern, dass E.J. Wegener das Thema nicht im Science präsentiert hätte, wenn er gewusst hätte, wie du darüber denkst. Was meine Arbeit angeht, habe ich es nicht erlaubt, die Diskussion über das Gesetz in Galater aufkommen zu lassen. Auch in den Klassen habe ich die dritte Engelsbotschaft zum Mittelpunkt meiner Arbeit gemacht. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass es diese Botschaft ist, die wichtig ist hinsichtlich unserer Erlösung. Jones schreibt dann weiter, dass er das erste Mal von einem Brief hört, den Ellen an Wegeners Vater vor vielen Jahrzehnten geschrieben haben soll. Und nun folgt Wegeners Reaktion. Liebe Schwester White, Ich möchte meine Dankbarkeit dahingehend ausdrücken, dass Gottes Geist immer noch um mich bemüht ist und mich auf die Fehler aufmerksam macht, denen ich so oft erliege. Welch eine Demut, solche Zeilen zu schreiben. Ich habe dein Zeugnis mehrere Male aufmerksam gelesen und je öfter ich es lese, desto mehr bin ich überzeugt, dass es nötig war und genau zum richtigen Zeitpunkt gegeben wurde. Ihr Lieben, könnte es sein, dass Gott uns womöglich viel weniger wegen unserer Gaben und Talente und was wir drauf haben, beruft in sein Werk, in seinen Weinberg, als vielmehr wegen unseres Charakters und weil wir willig sind, uns Gott auszuliefern und uns umformen zu lassen von ihm? Wegen der Offenheit, wegen der Einstellung, weil wir willig sind, weil wir Gottes Geist wirken lassen wollen, weil wir kooperieren möchten mit Gott, weil wir bereit sind, dass das die Dinge sind, auf die der Himmel schaut. Ellen hat auch dir einen Brief geschrieben. Sprichst auch du dieser Brief? Danke dir, Gott, für diesen Brief, kam genau zum richtigen Zeitpunkt und ich habe ihn mehrere Male gelesen. Hast du das gesagt? Wes Geisteskind bist du? Es wird letztlich am Umgang mit Kritik offenbart. Und zwar für dich selber und für dein Gegenüber. Ich war, schreibt er weiter, imstande, einige Dinge in meinem Herzen zu sehen, die mir völlig unbewusst waren. Ich dachte, dass ich nur von reinen Motiven und der Liebe für die Wahrheit getrieben wäre. Aber ich konnte sehen, dass sehr viel Selbstliebe vorhanden ist. Ich konnte sehen, wie ich letztlich den Fortschritt der Wahrheit sogar hinderte, obwohl ich dachte, ich würde sie fördern. Wo in der Welt ist heute diese Demut geblieben? Warum sind wir als Gotteskinder nicht mehr imstande zu dieser Demut? Wir warten auf große Wunder und auf die Zungenrede und auf dies und das. Und die einfachsten Dinge, die uns Gott heute in den Schoß legt, sind wir unmöglich, charakterlich an den Tag zu legen. Was läuft hier schief? Mit 18 Jahren circa bin ich selber das erste Mal in eine Gemeinde gekommen. Und ich war, ich erinnere mich bis heute dran, sehr überrascht, vor allem über eine Sache. Warum im Alten Testament und warum im Neuen Testament und in all diesen, ich glaube, Lektionen nennen sie es, und in diesen Predigten sprechen sie immer wieder über Stolz? Irrt Gott sich hier? Irren sich die Menschen, wenn sie das immer wieder thematisieren, meinen zu müssen? Heute, ein paar Jahre später und ein paar Erfahrungen später, ist mir bewusst, dass Stolz eines unserer größten Probleme ist. Ihr Lieben, was hat sie in Vision gesehen über die GK 1901? Was hat sie verhindert, aufeinander zuzugehen und Unrecht wieder gut zu machen? Es war der Stolz, weil sie sich nicht einander die Blöße geben wollten. Das war genau das Problem der Juden, als Christus das erste Mal auf diesem Planeten war. Es war Stolz. Zeigt mir irgendein Volk weltweit, was mehr Stolz an den Tag gelegt hätte. Genau das gleiche Problem ist zur Zeit, wo Christus gedenkt, das zweite Mal auf diese Welt zu kommen. Die gleichen Charakterzüge, erneut Stolz unter Gottes Volk. Was läuft hier schief? Worauf sind wir stolz? Auf unsere Sünden? Darauf, dass wir das Werk über Jahrzehnte gehindert haben? Auf unseren Unglauben? Auf unsere Verbohrtheit, Kritikunfähigkeit und Streiteslust? Worauf sind wir stolz? Warum können wir nicht von diesem Stolz lassen? Er schreibt weiter, ich habe nichts zu meiner Rechtfertigung zu sagen. Dennoch möchte ich dir mitteilen, dass ich den Brief, von dem du sprachst, nie erhalten habe. Ja, Dinge, die falsch verstanden wurden, die dürfen wir klarstellen. Das hat nichts mit Stolz zu tun. Aber er sagt, ich habe nichts zu meiner Rechtfertigung zu sagen. Und er sagt weiter, mein Fehler lag besonders darin, dass ich zu voreilig war, Themen zu präsentieren, die einen Streit verursachen konnten. Ich denke, dass ich eine Lektion gelernt habe, die ich so schnell nicht mehr vergessen werde. Ihr Lieben, was für ein Bekenntnis. Aber, jetzt kommt das große Aber, alle schönen Worte bedürfen letztlich die Bekräftigung durch was? Durch die Tat. Und wie schön, auch die Taten stellten sich ein bei Jones und Wegener. Es kam wirklich aus ihrem Herzen. Wegener hatte bereits eine Broschüre geschrieben, als Antwort auf Butlers Schrift. Und sie war geplant für die Veröffentlichung im Jahre 1887, zu Beginn des Jahres. Und nun zog er sie zurück, weil der Brief sein Herz bewegte und praktische Auswirkungen hatte. Auch Butler erhielt einen Brief als Kopie, von dem wir gerade gelesen haben, an Jones und Wegener. Und er war höchst erfreut, Butler, über diesen Brief. Und er glaubte, dass Ellen damit nun theologisch Position bezogen hatte. Ellen war zu dieser Zeit in der Schweiz, in Europa, und fing jetzt erstmals an, Butlers Schriften zu lesen. Was schreibt er da eigentlich, unser Generalkonferenzpräsident? Und daraufhin schreibt sie: Lieber Bruder Butler und Smith, ich sandte Kopien der Briefe, die ich an die Brüder Wegener und Jones gerichtet waren, an Bruder Butler, in denen es darum ging, wie Themen, über die kontroverse Ansichten existieren, ständig hervorgehoben werden. Ich sandte euch diese Kopien aber nun nicht, damit ihr sie als Waffen gebraucht gegen die oben genannten Brüder, sondern damit auch ihr achtsam und vorsichtig seid, damit die Harmonie bewahrt werde. Das war Ellens Intention, und nicht um Position zu beziehen. Das heißt, alle nennen sich gläubig, aber irgendwie ist der ihnen innewohnende Geist so unterschiedlich. Ellens Briefe waren eine Mahnung an Jones und Wegener, aber genauso eine Mahnung an Butler und Smith. Aber Butler und Smith haben es so nicht verstanden. Und die Übermittlung der Briefe war jetzt nicht, um Partei zu ergreifen. Ich bin wirklich beunruhigt, schreibt sie weiter, da ich mich nicht mehr erinnern kann, was mir im Hinblick auf diese beiden Gesetze gezeigt wurde. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, worauf die Warnungen abzielte, die ich an Ältesten Wegener, also den Vater von Wegener, richtete. Vielleicht bestand die Warnung darin, dieses Thema nicht zum damaligen Zeitpunkt, zur damaligen Zeit hervorzuheben, da dies dann nur Uneinigkeit hervorrufen würde. Ich möchte euch aber mitteilen, dass die Briefe, die ich euch als Kopie gesandt habe, nicht dazu gebraucht werden dürften, als sagten sie aus, dass eure Ansichten alle korrekt und die von Dr. Wegener und Ältesten Jones alle falsch wären. Es schmerzte, als ich deine Artikel im Review sah, und auch habe ich mich mit deiner Broschüre beschäftigt. Also Ellen wird nun in den nächsten Zeilen zum Fair Play aufrufen, weil eine neue Situation ein neues Handeln erforderlich machte. Denn die eine Seite hat ja ihren Standpunkt jetzt veröffentlicht. Dann müsste auch die andere Seite ihren Standpunkt veröffentlichen dürfen. Diese waren an die Delegierten verteilt, die an der Generalkonferenz 1886 teilnahmen. Sei nun gewiss, dass ich es nicht als angemessen ansehen kann, dass du deine Ansichten druckst, ohne Dr. Wegener nicht das gleiche Recht einzuräumen. Ich denke, dass uns nun nur noch eine offene Debatte bleibt. Du hast deine Broschüre verbreitet und nun ist es nur fair, dass Dr. Wegener die gleiche Chance erhält. Wegener zog seine Broschüre zurück, aufgrund der mahnenden Worte von Ellen, dass keine Uneinigkeit nach außen getragen werden sollte. Butler hingegen verbreitete weiter frei heraus. Er hat sich irgendwie nicht eingeschränkt gefühlt. Na, er wäre ja sowieso auch im Besitz der Wahrheit, also er darf weiter herum posaunen. Nein, nun sollte Wegener das gleiche Recht erhalten. Und dann schreibt sie noch, dass sie sogar einige Träume in Bezug zu dieser Sache erhalten hatte. Auch hatte ich einige beeindruckende Träume, die mich dazu führen, anzunehmen, dass ihr nicht ganz im Licht seid. Wie bitte? Wäre es möglich, dass die Leiter nicht ganz im Licht sind, obwohl sie sich doch ihrer Sache so sicher waren und eigentlich alle die gleiche Sicht vertreten haben, außer diese beiden da von der Westküste, diese Extremisten? Diese Träume, sagt sie weiter, waren in symbolischer Sprache. Und sie erhielt diese Träume 1887, während sie in der Schweiz war. Und sie erfuhr dann um die Bedeutung dieser Träume etwas später. Und darüber schreibt sie: Mein Begleiter hatte mir einiges zu sagen, was einen unauslöschlichen Eindruck auf mich machte. Er, das heißt der Begleiter, der Engel, eröffnete vor mir den Zustand der Gemeinde in Battle Creek. Er sagte, dass die Gemeinde die Kraft Christi bräuchte. Und er sagte, dass eine Zeit der Prüfung uns bevorsteht und der Pharisäismus schlimme Folgen haben würde. Könnte es sein, Pharisäismus in der Gemeinde? Ihr Lieben, wie soll dann erst heute der Zustand sein, wenn das damals die Zustandsbeschreibung war? Auch hier die Gemeinde bedürfte der Kraft Christi. Das war die Perspektive des Himmels. Und eine Zeit der Prüfung stand bevor. Der Engel sprach zudem weiter zu Ellen, dass keine der beiden Standpunkte perfekt ist. Und deswegen sollten auch wir nie einen Standpunkt einnehmen, ohne nicht beide Seiten gehört zu haben. Wie häufig schießen wir uns auf eine Seite ein, nachdem wir von der einen Seite die Argumente gehört haben und meinen, eine Ansicht zu haben, und werden fest in unserer Meinung, aber wir haben nie die zweite Seite gehört. Und sie sagt weiter: Mein Begleiter streckte beide Arme Dr. Wegener und dir, ältesten Butler, gegenüber aus und sagte sinngemäß: Keiner von beiden hat alles Licht über das Gesetz. Keiner der beiden Standpunkte ist vollkommen. Also ihr Lieben, wozu all der Streit im Battle Creek, wenn keiner ganz im Recht ist? Wie überflüssig. Warum eigentlich? Aber genauso war es auch 1844. Immer dann, sie studierten ja und sie beteten. Und immer dann, wenn sie nicht weitergekommen waren im Studium, im Ringen um die Wahrheit, gab Gott Ellen Licht. Erinnert ihr euch dran? Dann bekam sie auf einmal eine Vision. Und die Punkte wurden geklärt. So auch 1888. Als kein Weiterkommen war und beide Fronten verhärtet war, sie konnten nun nicht mal mehr miteinander sprechen, gibt Gott Ellen Licht und sagt, keiner der beiden Standpunkte ist vollkommen. Das war nur begrenztes Licht. Keiner hat Recht. Das volle Licht, ja, wer hat denn dann Recht? Ja, wie sieht denn dann die Lösung aus? Würde 8 Jahre später kommen. Gott sagt sich, ihr streitet euch um das, was Paulus da geschrieben hat, und ihr wünscht euch, dass ich euch einfach Licht gebe. Ich gebe Ellen eine Vision, was die Antwort ist, und fertig ist. Aber Gott sagte sich, nein, studiert mal selber aus der Schrift und lernt den christlichen Umgang miteinander. Lernt mal miteinander ordentlich umzugehen, nicht zu streiten. Ich löse die Sache jetzt nicht auf, sondern erst 8 Jahre nach 1888 würde sich Gott Ellen offenbaren und würde sagen, wer auf der richtigen Seite stand, wessen Standpunkt richtig war. Wollen auch wir mal 8 Jahre warten, dann einen Livestream einrichten, um ein Zeitgefühl davon zu bekommen, wie lange es war, wo ihn jede Minute unter den Fingern gebrannt hat? Was ist die Lösung, Ellen? Warum äußerst du dich nicht? 8 Jahre. Gott würde sein Volk was lehren? Die Geduld der Heiligen. Gott weiß schon, welche Lektion wir zu lernen haben und warum auch all unsere Fragen und unsere Gebete nicht immer sofort beantwortet werden. Auch paradox, die Brüder setzten sich für die richtige Lehre Christi ein, ließen aber den Geist Christi vermissen. Und genau das war die Zustandsbeschreibung der Gemeinde 1887. Könnte es sein, dass die Gemeinde ganz andere Nöte hätte, als nur das Ringen nach der richtigen Theologie? Und wer hat jetzt Recht und was ist damit und damit gemeint? 1888 würde, nachdem der Konflikt jetzt schon so aufgeladen war, nur noch weitere Zuspitzungen bringen. Beispielsweise durch den Anfang von 1888, als Willie White sich unternahm, mit Butler zu kommunizieren. Und zwar die Themen der Predigerversammlung abzusprechen. Das muss geklärt werden. Die Predigerversammlung würde der GK unmittelbar in der Woche davor vorausgehen. Und Willie White blickt zurück auf diese Absprache. Früh im Jahre 1888 begann ich mich mit ältesten Butler über die Predigerversammlung auszutauschen. die der Konferenz in Minneapolis vorausging. In einem seiner Briefe gab er, also Butler, mir dann eine Liste der Themen, die er vorschlug. Unter diesen nannte er auch die 10 Königreiche und das Gesetz in Galater. Ältester Butler hingegen vergaß dies und bestritt, jemals solch einen Brief geschrieben zu haben. Jetzt kommen noch all die Menschlichkeiten und die menschlichen Fehler mit hinzu, die es weiter eskalieren lassen würden. Das heißt, Butler schlug die Themen selber vor, so war's. Willie hat dann diese Themen Jones und Wegener mitgeteilt, und zwar auf dem Camp-Meeting im Juni. Auch besprachen sie dort den Druck von Wegeners Broschüre, er sollte ja seine faire Chance bekommen, über das Gesetz in Galater. Und dann heißt es, zum Ende unserer Studien fragte uns ältester Wegener, ob es richtig sei, an seiner Stelle sein Manuskript nun zu drucken und auf der nächsten Generalkonferenz unter den Delegaten zu verteilen, so wie ältester Butler es tat. Wir dachten, dass es angemessen wäre, dies zu tun und ermutigten ihn, 500 Exemplare in den Druck zu geben. Wir haben daraus in der Folge auch kein Geheimnis gemacht. Es war alles abgesprochen. Aber auf der GK dann kamen die Gerüchte auf, dass Jones und Wegener ihre Themen eingeschleust hätten auf die GK und dass die Leiter unwissend waren und dass es nie besprochen worden wäre. Und all dies trug bei zu dem, was Ellen einmal nennen sollte als den Geist von Minneapolis. Dies war dann im September 1888 ein letztes Aufwärmen vor der eigentlichen GK, und zwar das Camp Meeting in Oakland. Wir werden hier nun für einen Moment verweilen, denn hier wurden nun allen das erste Mal bewusst, welch gewaltiger Geist der Opposition vorherrschte. Und Willie White schreibt darüber: Auf dem Camp Meeting in Kalifornien manifestierte sich ein sehr bitterer Geist gegen die ältesten Wegener und Jones. Wir hatten ein Predigerstreffen, auf dem nahezu jede Äußerung der Brüder, Jones und Wegener, über das Thema des Galaterbriefes kritisiert wurde. Dennoch stimmten die Brüder auch keiner fairen Untersuchung des Themas zu. Aber genau dieses Thema, was jetzt solche Opposition bereits hervorrief im September vor der GK, würde dann auf der GK erneut diskutiert werden. Und zwar unter noch besserer und hochrangigerer Besetzung. Das wäre kein gutes Vorzeichen. Das heißt, dieser Geist, der hier vernommen werden konnte, war nicht geeignet zum Studium. Er war geeignet, wenn überhaupt, nur zum Streiten. Und Ellen wusste um diesen Geist. Und daher sandte sie jetzt nochmal, bevor die GK anfangen sollte, mahnende Worte, und zwar im August 1888, und richtete diese mahnende Worte über einen Brief an die sich versammelnden Brüder, die dann auf der GK anwesend wären. Und wir lesen daraus, die Wahrheit kann nichts durch gründliche Untersuchung verlieren. Lasst das Wort Gottes für sich selber sprechen. Mir wurde gezeigt, dass viele Prediger nicht für sich persönlich durch ernsthaftes und kritisches Studium des Wortes wissen, ob sie der Wahrheit oder der Lüge glauben. Sie ruft hier zum gründlichen Studium auf, weil die Wahrheit dadurch keinen Abbruch erleiden würde. Die Brüder hingegen waren gegen ein offenes Studium eingestellt, als wäre es gefährlich, eine Untersuchung. Ellen schreibt hier, dass nicht mal mehr die Prediger gewiss sind, ob sie der Wahrheit oder der Lüge glauben. Und sie führt dann weiter aus über die Prediger ihrer Zeit. Sie lassen andere für sich die Schrift studieren und nehmen es dann als Wahrheit von ihren Lippen an. Möge jede Seele sich nun von Neid, Eifersucht und bösen Vermutungen trennen und ihre Herzen in Einklang mit Gott bringen. Ellens Punkt ist, sie sollten selber studieren. Sie sollten selber danach suchen, was Wahrheit ist. Sie sollten ihren eigenen Verstand gebrauchen. Und ihr Punkt ist, sie sollten ein reines Herz bewahren. Keine Eifersucht haben. Eifersucht, Neid, macht uns voreingenommen einander gegenüber. Und es würde ihre Vorbehalte nur hervorrufen gegen Jones und Wegener und würde letztlich dazu führen, dass Licht abgelehnt werden würde. Ellen deutet hier an, indirekt, dass die Prediger sich auf Butler verließen. Auf Butlers Studium, ne, er wird schon recht haben. Wer hat es gründlicher studiert als Butler? Aber was ist, wenn Butler Unrecht hat? Was ist, wenn Butler blind wäre? Dann wären sie blinde Blindenführer. Und sie würden das Volk ins Verderben ziehen in dieser Angelegenheit. Und weiter, nachdem ich für 2 Jahre in dem Missionsfeld in Europa war, geriet ich, nachdem ich nach Amerika zurückkam, ständig in Sorge, da der Herr mir eine Last für Fälle vorlegte, die in Blindheit verweilten und in Übertretung des Gesetzes Gottes. Wenn der Tadel sie erreichte, um die Übel zu korrigieren, wurde es in vielen Fällen abgelehnt, sich korrigieren zu lassen. Und sie schreibt weiter, Unglaube und Widerstand der Korrektur gegenüber herrschte überall vor. Das sah sie. Eine so starke Blindheit unter unserem Volk hatte ich niemals zuvor beobachtet. Gott offenbarte ihr, dass das Volk blind wäre. Sie wären blind. Und Nummer 2, dass sie eine Korrekturimmunität aufwiesen. Das heißt, sie würden chronisch Tadel zurückweisen. Aber nur gut, dass Ellen bereits wieder im Land ist. Und auf ihren Rat würden sie sicherlich hören. So heißt es weiter, auch wurde mir mitgeteilt, wie bitte, dass das Zeugnis, das Gott mir gegeben hat, nicht angenommen werden würde, da die Herzen, an die sich der Tadel richtet, sich nicht in einem demütigen Zustand befänden. Satan war am Werk, um die Botschaften der Ermahnungen und Warnungen wirkungslos zu machen. Gott kennt die Zukunft und er offenbarte ihr hier die Zukunft. Und zwar, dass ihr Tadel, ihre Ermahnungen abgelehnt werden würden. Wie viele unserer Bekenntnisse, oder wie viel sind unsere Bekenntnisse wert? In Gottesdiensten, in Andachten, im Gebet, im Bibellesen, wenn sie letztlich keinen Einfluss auf unser Leben haben. So wie es damals in Battle Creek der Fall war. Und bis heute ist Satan am Werk. Und Satan lässt uns womöglich unser Bibellesen. Und er lässt uns womöglich unser in die Gemeinde gehen. Aber er gewährt uns keine Beziehung zu Christus, weil er weiß, dass dann seine Macht gebrochen ist und dass ohne Christus alles nur Form ist. Es wird die Geschichte erzählt von einem Treffen, das Satan mit seinen Dämonen hatte. Und zwar genau, wie man das bewerkstelligen sollte, Gottes Volk von Christus zu trennen. Und die Agenda wurde festgelegt auf diesem Treffen von Satan mit den Dämonen. Und die Agenda lautete, die Zeit zu stehlen, sie beschäftigt zu halten. Und zwar mit Nebensächlichkeit, mit Unwichtigkeiten. Sie beschäftigt halten mit Geld ausgeben, über den Bedarf hinaus, für einen schönen Lebensstil, den man ihnen einprägen müsste, als wäre es das Wichtige. Sollten sie sich doch verschulden. Männer sollten arbeiten gehen. Auch die Frauen sollten arbeiten gehen. Die Kinder würde man ins betreute Leben geben, in die Sammelstelle für die Kinder während des Tages. Die Familien würden auseinanderbrechen. Das war der Plan. Und man würde sie permanent mit Reizen überfluten, damit sie Gottes Stimme nicht mehr imstande wären zu hören. Und zwar durchs TV, durchs Radio. Immer das Radio muss eingeschaltet sein. Der Fernseher muss laufend laufen. Ständig uns beschießt mit irgendwelchen unwichtigen Dingen, die irgendjemand aufgenommen hat. Dann Fußball, ganz wichtig, wo dieses runde Ding, in welchem Kasten es landet. Müssen uns auf jeden Fall die Zusammenfassung den nächsten Tag anschauen. Dann Zeitschriften, Magazine, Nachrichten aus aller Welt, die kein Mensch interessiert. Die Nebensächlichkeiten sind in Bezug zu diesem Ziel, was Gottes Volk haben sollte. Und was Gott mit uns hat, dass wir uns davon nicht ablenken lassen. Dann Angebote, Plakate, ständig E-Mails, dein Paket wurde verschickt, dein Paket ist unterwegs, dein Paket landet gleich, trifft gleich ein, letzte Chance, das Paket doch noch umzuleiten, jetzt ist es angekommen, hast du schon gemerkt, wir klingeln nochmal. Was soll das alles? Ständig Werbung und renn den nächsten Rabatten hinterher, das gibt's nur am Montag, den Rabatt in diesem Geschäft. Das Leben wird überfrachtet. Wir werden durchs Leben gehetzt. Wir werden durchs Leben getrieben. Genau wie diese Kuh durchs Dorf. Genau das war der Plan, der hier besprochen würde. Dann Vergnügungsparks oder welche schöneren Wörter man dafür heute finden mag. Amüsements statt der intakten Familie. Dann quantitative Zeit statt qualitative Zeit. Nebeneinander der Familie statt miteinander. Ein Riesenunterschied. Dann in der Gemeinde Klatsch und Tratsch. Das war die Agenda. Und die Welt heute ist eine Erfüllung von dieser Agenda. Es hätte so nicht kommen müssen, aber anscheinend haben wir es so gewählt und wollten es nicht anders. Auch Martha war sehr beschäftigt. Sie war um Jesus und sie war sogar für Jesus. Aber jetzt sagt Christus auf einmal, der anwesend war, Maria hat den guten Teil erwählt. Was war der Unterschied von Martha zu Maria? Maria war mit Jesus und sie war von Jesus. Damals nahm es seinen Anfang, dass Ellens Worte mit Verachtung bestraft wurden. Man hat auf sie nicht mehr gehört. Sie muss sich irren. Sie muss beeinflusst geworden sein. Das ist heute, ein paar Jahrzehnte später, in Gottes Gemeinde, die wir um diese Dinge wissen und die Autorität von Ellen White wissen, bereits Status quo. Das war das Werk von wem? Von Satan, ist uns offenbart. Und zwar eine Abkehr vom Geist der Weissagung war letztlich die Grundvoraussetzung für die Eskalation in Minneapolis. Aber warum betrieb der Teufel solch einen Aufwand? Es ist uns offenbart, der Böse war fest entschlossen, das Licht, das Gott für sein Volk vorgesehen hatte, diesem vorzuenthalten. Darum geht es. Ihr Lieben, durchschauen wir die Dinge geistlich, damit jeder in seinem eigenen Licht wandeln und seinem eigenen Verständnis folgen würde. Ein starker und entschlossener Widerstand gegen alles, das gegen ihre eigenen Ideen gerichtet war, war zu spüren. Der Grund für den Aufwand, den die Unterwelt damals machte, war, dieses Licht, das Gott beabsichtigte zu geben, zu verwehren. Am Ende der Zeit würde Gott erneut Licht geben. Je enger dieser Weg wird und je näher wir dem himmlischen Jerusalem kommen, desto mehr wird Gott sich offenbaren, wird erneut auf diesem Weg, der immer beschwerlicher wird, Licht geben. Und Satan kann das Licht nicht verhindern. Satan kann nicht verhindern, dass uns das Licht auf diesem Weg scheint. Aber er kann die Annahme dieses Lichts verhindern, sofern wir uns ihm ausliefern und auf ihn hören. Die Folge damals war Widerstand gegen alles, hatte Ellen geschrieben. Und sie schreibt diesen Einfluss Satans nicht auf die Heiden, nicht auf die Buddhisten, nicht auf die Götzendiener, sondern auf Christen, die eigentlich von ihrem Namen, es steckt in ihrem Namen drin, Nachfolger Christi wären. Und Christus selber ist diesen schmalen Weg gegangen. Wäre er den breiten Weg gegangen, wäre er nie am Kreuz gelandet. Und über diese Christen schreibt es Ellen. Satan, ist er bis heute so einflussreich? Wir lesen weiter, doch auch wenn der Feind Macht über die Gemüter der Brüder und Schwestern hatte, meine Arbeit wirkungslos zu machen, ändert dies nichts an meiner Arbeit. Nachrichten vom Herrn erreicht mich, spreche all den Worten gemäß, die ich dir geben werde. Seien es Warnungen, Ermahnungen, Korrekturen, nicht nur an solche, die gelehrt werden, sondern auch an solche, die Lehrer des Wortes sind. Das heißt, der Mensch mag, und so war es immer in der Geschichte, der Menschheit, der Welt, Gott untreu werden und mag sich von Gott abkehren. Aber erstaunlicherweise ist Gott trotzdem immer uns treu geblieben. Er hat so viele Schicksalsschläge, so viele Nackenschläge, durch die Menschen einstecken müssen, obwohl er alles so schön bereitet hatte. Und trotzdem hat er sich nie von uns und von diesem Planeten zurückgezogen. Er hat weiter uns Licht gegeben, sich offenbart über all die Jahrhunderte. Er hat uns ermahnt, erbaut, korrigiert und er hat über all die Jahrhunderte gerettet. Wie viele sind bereits gerettet? Sie liegen in ihren Gräbern, aber sie wissen, und Gott weiß es, dass sie errettet sind, wenn der Tag der Auferstehung kommt. Er hat all die Zeit, wo wir so wenig von ihm wissen wollten und ihn immer wieder in unserem Leben zurückgewiesen haben, hat er einfach weiter gerettet, als hätte er nicht gemerkt, wie wir mit ihm umgehen. Was für ein gnädiger Gott. Und wo bleiben aber unsere Ermahnungen, von denen hier die Rede ist, dass Warnungen, Ermahnungen, Korrekturen nötig waren und ergangen sind? Wo bleiben heute, die wir so weit beim Weg vorangeschritten sind? Unsere Rufe zur Übergabe, unsere Rufe zur Umkehr, zur Buße, zur Bekehrung, zur Nachfolge Christi. Ihr Lieben, warum in aller Demut wollen wir diese Frage stellen? Warum predigen wir so, dass sich niemand mehr verletzt fühlt? Dass niemandes Gewissen mehr angesprochen wird? Dass wir so häufig so unberührt bleiben? Wo bleibt der Ruf zur Umkehr, zur Buße, und zwar so, wie es Gott dir eingibt? Wie häufig informieren wir einfach nur aus diesem Wort? Aber es war nie die Intention, uns nur zu informieren durch dieses Wort, sondern an unser Gewissen zu appellieren. Und genau das ist das Werk des Heiligen Geistes. Lassen wir diesen Heiligen Geist auch wirken und schwächen wir das Wort, das an unser Gewissen appelliert, nicht ab. Lasst uns nicht so predigen, als wäre mit uns alles in Ordnung. Mit Laodicea ist nicht alles in Ordnung. Ellens Warnungen richteten sich an die Brüder, an die Prediger, an die Vorsteher und selbst an den Generalkonferenzpräsidenten. Das zeigt, Gott ist bis heute ohne Ansehen der Person. Ellen erfüllte ihre Pflicht. Vermutlich wurde Ellen vor 44 Jahren genau deswegen berufen, weil Gott wusste, auf diese Frau kann ich mich verlassen. Gott ist vor 44 Jahren an sämtlichen Brüdern vorübergegangen und wählte diese Frau mit diesem schweren Unfall, der ihre Schulbildung nach 3 Jahren, wir würden es Grundschule nennen, beendete. Und sie ist heute die meist übersetzte weibliche Autorin im Sachbuchautorbereich in der Literaturgeschichte der ganzen Welt. Und sie ist die meist übersetzte amerikanische Autorin im Sachbuchbereich von beiden Geschlechtern. Könnte es sein, dass die Redegabe das eine ist, dass das Charisma und ob du ein Instrument spielen kannst und ob du schön singen kannst und ob du einen guten Verstand hast und ob du Schriften auswendig kannst, das eine ist, aber dass das, worauf Gott eigentlich schaut, weswegen er vielleicht dich berufen hat, weswegen er auch Ellen berufen hat, die Treue ist, weil er weiß, ob du ihm treu bist, getreulich diesen schmalen Pfad, der immer steiler wird und immer enger wird, du immer mehr zurücklassen musst, gehst oder nicht gehst. Gott würde für Minneapolis kämpfen, um zu erreichen, was er beabsichtigte, was sein Plan A war. Und Ellen sensibilisierte sie ganz treu ihrer Aufgabe entsprechend mit mahnenden Briefen im August 1888 und mit Aufrufen beim Camp-Meeting in Oakland. Aber auch Satan würde kämpfen. Hier nur ein Fall, der Rest wird die Ewigkeit offenbaren. Ein exemplarischer Fall. So hat ein Prediger einen Brief an Butler geschrieben, und zwar unmittelbar vor der GK. Und dieser Brief würde viel Unruhe stiften. Und der Inhalt des Briefes war fern der Realität. Auf wen interessiert's bei Gerüchten? Nämlich, dass ein Komplott existieren würde, natürlich angeführt von Jones und Wegener, und dass ihre Aufgabe war, ihre Agenda, die Glaubenssäulen niederzureißen und letztlich eine Verschwörung zu erwarten wäre. Das war der Inhalt des Briefes. Hat mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Butler reichte den Inhalt von diesem Brief und er reichte ihn weiter an die anderen Brüder, die sich auf der GK versammeln würden. Die Lehre für uns ist, prüfe jede Information, die dir zugetragen wird. Glaube sie nicht einfach. Höre vor allem nicht auf das Gerede und vertraue nicht auf den Tratsch. Und Ellen schreibt über diesen Brief mit seinen unkalkulierbaren Folgen: Durch den Geist Gottes wurde ich gedrängt, ernsthafte Aufrufe an meine Brüder zu richten, welche auch der Generalkonferenz in Minneapolis beiwohnen würden. Ich hätte mir indes nicht vorstellen können, dass, als ich die Aufrufe machte, ein Brief von jemandem, der anwesend war, unsere Reihen verließ, der Dinge verbreitete, von denen er meinte, dass sie wahr wären, wo sie doch nicht wahr sind. Diese Dinge eilten uns voraus und bauten eine Wand der Schwierigkeiten auf. Ihr Lieben, solche Kleinigkeiten sind es, die den Ausgang der Weltgeschichte und der GK letztlich bestimmten. Wie viel Unheil wurde über die Jahrhunderte angerichtet durch solche Aktionen, durch Mutmaßungen, Verdächtigungen, Nachrede, Misstrauen und all das, was unser Herz imstande ist, zu produzieren. Was wird die Folge sein? Da heißt es, dies bereitete die Männer vor, gegen alles zu kämpfen, was vorgebracht werden würde. Seit vielen Jahren wird ohne Ursache Eifersucht in Battle Creek gegen die Arbeiter der Pazifikküste gehegt. Satan gebraucht seinen Einfluss, um durch diesen Brief ein Werk zu verrichten, das, wie bitte, den Verlust von Seelen zur Folge haben wird. Dieser Brief war nicht von Gott getrieben. Mir wurde der Raum gezeigt, in dem der Brief empfangen wurde. Kann ein Brief das Potenzial haben, den Verlust von Seelen zu bewirken? Also kann ein Mensch wirklich ein Geruch des Lebens zum Leben oder ein Geruch des Todes zum Tode sein? Ist das möglich nach Gottes Wort? Jedes unbedachte Wort, was wir sprechen, multipliziert sich. Und jedes unbedachte Wort kann nicht mehr eingefangen werden, weil der Schall schneller ist, als du rennen kannst. Du kannst es nicht mehr zurückholen. Und die Auswirkungen werden unkalkulierbar sein. Und am Ende unseres Lebens wird entweder hinter uns eine Schar von Seelen stehen, die Gott durch unseren Einfluss hat gerettet, die auch an diesem herrlichen Ort sein werden. Oder eine Schar von Menschen hinter uns, die durch unseren Einfluss auf verkehrte Wege getrieben wurden und letztlich verloren sind, weil wir ein Geruch des Todes zum Tode sein können. Gott registriert unseren Einfluss und unser Einfluss wird Einfluss auf unser Urteil nehmen. Ellen bat um Einsicht in diesen Brief. Was hast du da für einen Brief bekommen? Dazu heißt es, ich fragte ältesten Butler, ob Bruder Haley, von ihm ging der Brief aus, ihm nicht gewisse Dinge geschrieben habe. Er bejahte dies. Ich fragte, ob er mir diesen Brief zeigen würde. Ich wollte sehen, welch ein Zeugnis gegeben wurde, das solch einen Zustand schuf, wie wir ihn in Minneapolis antrafen. Darauf sagte er, dass er den Brief verbrannt habe, aber der Brief einen unauslöschlichen Eindruck auf sein Gemüt und das der anderen hinterlassen habe. Diese Kleinigkeiten bestimmen so häufig den Ausgang. Der Zustand in Minneapolis war kein Zufall. Es gibt keine Zufälle in dieser Welt. Nicht mal die Entstehung der Welt ist ein Zufall, sondern menschengemacht. Dies war eine Zeit, in der die Kräfte der Finsternis am Wirken waren. Das ist ihre Einschätzung. Obwohl viele der Trompete durch ihre Stimmen und Stifte einen klaren Ton gaben, waren andere Wächter am Schlafen und kannten nicht den Zeitpunkt ihrer Heimsuchung. Sie sagt, Satan war am Wirken. Das heißt, immer dann, wenn Gott eingreift, wird auch Satan wirken in der Gemeinde. Nicht beim Fußballclub, nicht nötig. Nicht unter den Buddhisten, nicht nötig. Nicht unter den Götzendienern, nicht nötig. Sondern in Gottes Gemeinde. Das ist seine Zielscheibe. Einige taten Gottes Werk, andere taten Satans Werk. Dies war bereits zu den Zeiten von Ellen so. Und deswegen brauchen wir uns heute auch nicht überraschen, was heute passiert. Ich hoffe, ich habe euch genug gelächelt. Als ich gestern von der Praxis direkt hierher gekommen bin, zum ersten Vortrag, hat mir meine Frau als letzte Nachricht, jetzt wird sie bestimmt schmunzeln, dreimal geschrieben, Paul, bitte vergiss nicht das Lächeln. Dann nochmal, Paul, bitte lächel mal. Und dann nochmal, Paul, bitte nicht so ernst schauen. Deswegen, please have mercy on me. Aber die reale Welt unter vier Augen und hier zu stehen und Aufregung und beide Gehirnhälften sind beschäftigt mit dem, was sage ich denn hier eigentlich? Dann noch ein bisschen hier herumlaufen, sind komplett unterschiedlich. Ich hoffe, ihr glaubt mir, dass ich im Herzen lächle, aber ich probiere mich auch hier zu verbessern. Schließen wir ab mit einem Überblick. 1882 hatte Wegener dieses entscheidende Erlebnis auf dem Camp Meeting in Healdsburg. 1884 schreibt er seinen Artikel im Science, und zwar, dass die Gebote, das Gesetz im Galater für die 10 Gebote steht. 1886 werden Jones und Wegener Chefredakteure des Science, und Wegener veröffentlicht seine neunteilige Serie über den Galaterbrief im Science. Auch Bruder Butler würde veröffentlichen, und zwar seine Sicht, nachdem das Gesetz das Zeremonialgesetz ist, und würde diese Broschüre unter den Brüdern verteilen. 1887 ist ihnen aufgefallen, der Brief, der Klärung hätte bringen können, ist verloren gegangen an Wegeners Vater vor einigen Jahrzehnten. Allen ermahnt daraufhin Jones und Wegener, dass sie nicht die Unterschiede hervorheben sollten. Daraufhin veröffentlichte Wegener nicht. Er hat sich dem gefügt. Allen wird im gleichen Jahr aus Europa zurückkehren, weil Gott Allen in Battle Creek haben wollte für die GK. Das ist uns offenbart. 1888 wurden dann die Themen für die GK festgelegt. Und Jones und Wegener dürften nun auch frei drucken. Sie sollten eine faire Chance bekommen, eine offene Diskussion. Aber ein Geist der Opposition entsteht und niemand konnte richtig erklären, wie es dazu kam. Damit stand Minneapolis unter schlechten Vorzeichen. Aber warum stand Minneapolis unter schlechten Vorzeichen? Einige Punkte zusammengetragen. Nummer eins, weil Wegener eine abweichende Sicht entwickelte über dieses Gesetz in Galater. Nummer zwei, weil der Disput offen über diese beiden führenden adventistischen Zeitschriften ausgetragen wurde und sich jetzt niemand, nachdem es schon öffentlich war, die Blöße geben wollte und jeder, das ist der menschliche Stolz, der Gewinner der Debatte sein wollte. Dann Nummer drei, weil Allens mahnende Worte die Adressaten nicht erreichte. Dann, weil der Brief, den Allen an Wegeners Vater geschrieben hat, der Klärung hätte bringen können, nicht aufgefunden wurde. Dann auch, weil Willie mit Butler zwar die Themen absprach für die GK und für die Predigerversammlung, aber Butler dies einfach vergessen hat. Er war wohl sehr beschäftigt, der Mann. Und weil die Behauptung aufkam, das Gerücht aufkam, dass Jones und Wegener angeblich diese Themen selber bestimmt und selber forciert hätten, zu ihrem Vorteil, zur Überraschung und Nachteil der anderen. Aber auch, weil dieser Brief von Bruder Halley Vorurteile gegen Jones und Wegener stiftete. Und er erreichte Butler, dieser Brief, und erreichte sämtliche Brüder, dieser Brief. Und das würde einen Eindruck, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen. Die Erwartung vieler war, dass die Stunde des Feindes geschlagen hätte. Und dass jetzt eine Abkehr des Glaubens durch Jones und Wegener, interessant, die den Glauben verkündigen sollten, hier in diesem Traum, den Ellen hatte, durch diese Seile repräsentiert, dargestellt. Sie stehen für den Glauben. Sie würden diesen Glauben verkündigen, diesen Glauben an Christus. Und jetzt sagten sie und glaubten, Jones und Wegener würden an einer Abkehr des Glaubens arbeiten, an einer Abkehr der alten Marksteine, an dem Fundament. Das heißt, wo Gott beabsichtigte zu wirken, haben sie nur erwartet das Wirken von jemand anderem. Und deswegen haben sie alles aufs Stärkste bekämpft. Das heißt, 1888 war die Zeit des Wirken Satans. Er ist bis heute präsent. Und hinter dem Vorhang war er am Wirken. Es war unsichtbar. Niemand hat es gesehen. Aber die Auswirkungen konnte jeder sehen. Allein schon durch den Streit, allein schon durch die Uneinigkeit. Christus bittet für Einigkeit und jetzt ist die Gemeinde gespalten und uneins. Daran konnte es jeder sehen. Das heißt, er lenkte so viele Details, so viele Umstände, nahm Einfluss auf so viele Gemüter. Wie wird dann erst die GK selber ablaufen, wenn das Fundament schon so schlecht gelegt worden war? Aber erneut die gute Botschaft, nicht nur Satan war am Wirken. Er wird bis zu seiner Zerstörung weiter am Wirken bleiben auf der Erde. Aber auch Gott wird am Wirken bleiben, weil er deine und meine Errettung beabsichtigt. Er gab, das war sein Wirken, das war Gottes Wirken, und unzählige Engel haben sich dazu gebrauchen lassen, Gottes Plan zu erfüllen, und wurden gesandt. Er sandte eine Botschaft. Wir wissen, es war die letzte Botschaft an die Welt, die damals verkündigt werden sollte. Und er sandte Ermahnungen an die Leiter. Aber Gott hat sein Werk Menschen anvertraut. Wir wissen von diesen drei Engeln aus Offenbarung 14. Und diese drei Engel gehen der Wiederkunft voraus. Also erst folgt die Beschreibung der drei Engel und dann folgt in Offenbarung 14 die Beschreibung der Wiederkunft Christi. Das wird das nächste große Ereignis der Weltgeschichte sein, die Wiederkunft Christi. Diese drei Engel, Offenbarung 14, stehen für reale Menschen. Und du und ich, wenn wir wollen, sind diese Menschen, sind diese Engel. Das heißt, ohne dass Menschen sich von Gott gebrauchen lassen, wird es keine Wiederkunft geben. Wir können wirklich die Wiederkunft beschleunigen und wir können sie verlangsamen. Das ist keine Floskel unter uns. Das sind keine Worte. Das sind keine Worthülsen. Das ist Realität und ist uns offenbart. Minneapolis würde nun beantworten, als letzter Akt in diesem Drama, der so eine Vorgeschichte hat, wer von beiden sich durchsetzen sollte. Ob es Gottes Geist wäre, der sich durchsetzen sollte und die Botschaft, die letzte Botschaft gegeben werden würde an die Welt, ob es zu einer weltweiten Verkündigung kommen würde, ob das Werk abgeschlossen würde oder ob sich ein anderer Geist der Vorurteile, der Geist der Eifersucht, der Geist des Neides, der Nachrede, der Missgunst, des Stolzes durchsetzen sollte. Und für alle ist diese Geschichte auf ewig niedergeschrieben. Und wir können sie alle nachlesen. Gott wird von dieser Geschichte Gebrauch machen und uns auch in der Ewigkeit davon erzählen, weil sie so viel offenbart von diesem großen Kampf. Wer würde sich durchsetzen? Darüber wollen wir beim nächsten Mal sprechen. Wenn ihr jetzt schon schauen wollt, ob sich der Geist Gottes durchsetzen sollte und es in ihren Lebzeiten zur Wiederkunft Christi kommen würde, zum Ende des 19. Jahrhunderts, bitte ich euch, mal euren Google-Kalender aufzuschlagen und die Jahreszahl zu überprüfen. Wenn ihr es bis morgen nicht mehr abwarten könnt, findet ihr da schon jetzt die Antwort. Mag Gott uns helfen, uns auf die Seite Christi zu schlagen. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber himmlischer Vater, vielen Dank, dass du uns all diese Dinge offenbarst. Es sind keine Menschen, die diese Dinge hervortun, sondern du hast sie bewahrt über die Jahrzehnte. Und dir ist es wichtig, dass wir aus der Geschichte lernen, um die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden. Und wenn dann dieses Werk erneut über diese Gemeinde und über diese Welt kommt, wir diesmal uns für den Geist Gottes, für deinen Geist entscheiden und diesmal für die richtige Rolle entscheiden, die wir im großen Kampf einnehmen können. Vielen Dank dafür. Im Namen Jesu Christi. Amen.